In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCR-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich 2 interessante Gäste. Der eine ist Rechtsanwalt und heißt Lito Schulte. Viele von euch werden ihn schon kennen. Er liefert regelmäßig Informationen zum Thema Legalisierung und kennt sich hervorragend im Bereich Betäubungsmittel, Arzneimittel und Lebensmittel sowie Heilmittelwerbegesetz aus. Er hat die Lito Law Academy gegründet, in der es Beratung und Unterstützung zu diesen Rechtsthemen gibt. Ganz intensiv beschäftigt sich Lito mit der rechtlich relevanten Entwicklung rund um die Legalisierung. Hierzu informiert er regelmäßig auf unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen wie YouTube und Instagram. Mein zweiter Gast ist der Apotheker Alexander Daske, mit dem ich in diesem Podcast schon 2 gesprochen habe. Wer die Folge mit Alexander noch nicht gehört hat, sollte in Folge 16 reinhören. Da geht es um das Thema Schmerz. Die Folge 19 beschäftigt sich mit dem Thema CBD. Hier spricht Alex zusammen mit dem Apotheker Sven Lobeda über das Thema CBD. Wer die Folge noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Alex ist Teamleiter der Colini Apotheke in Mannheim und hat dort den Bereich Medizinalcannabis voll im Griff. Ich werde mich heute mit den beiden zum Thema Drug-Checking austauschen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in Koalitionskreisen angekündigt, das sogenannte Drug-Checking bundesweit einzuführen. Die Arzneimittelreform, über die zurzeit im Bundestag beraten wird, soll entsprechend reformiert werden. Jetzt aber zu meinen Gästen. So, heute habe ich 2 ganz besondere Gäste. Ich habe einmal den Alexander Daske wieder da. Den kennen wir schon. Mit dem habe ich, glaube ich, mittlerweile schon 2 Gespräche geführt. Alex, ist das richtig? Ich glaube, 2 Gespräche haben wir schon geführt. Ne?
Genau.
Ja, sehr schön. Und ich habe heute Nico zu Besuch. Das finde ich mega cool, weil ich jetzt nochmal die rechtliche Seite beleuchten kann von meinem Thema. Ja, was ist heute mein Thema? Drug-Checking ist heute mein Thema. Also tatsächlich mal was ganz anderes. Und zwar unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja beschlossen oder angekündigt in Koalitionskreisen, dass das sogenannte Drug-Checking jetzt bundesweit dann irgendwann mal eingeführt werden soll. Dazu müssen wieder Gesetze geändert werden. Also das bisherige Verbot von Drug-Checking aus dem Betäubungsmittelgesetz, muss da irgendwie raus. Keine Ahnung, dazu frage ich gleich mal einen Fachmann Lito, der mir das bestimmt erklären kann. Ja, Interessenten, so verstehe ich das, gehen dann hin mit ihren erworbenen Drogen, ob es jetzt Cannabis ist, Ecstasy, Speed, Koks, LSD, was auch immer. Und kann ich da dann auf Reinheit überprüfen lassen, sozusagen. Also ich habe wenig Ahnung davon, deswegen freue ich mich darauf, euch Löcher in den Bauch zu fragen, damit ihr mich auf den neuesten Stand bringt zum Thema Drug-Checking. Lito, erste Frage an dich. Gesetze müssen jetzt nun geändert werden, irgendwie. Mann, wie schätzt du da die rechtlichen Vorgaben ein? Wie schnell geht denn sowas? Wie schnell geht so eine Gesetzesänderung? Also wenn man das so verfolgt, normal dauert ja immer alles gefühlt ewig. Wie schätzt du das jetzt ein? Bis wann haben wir Drug-Checking bundesweit?
Also es wurde ja jetzt eingeführt im Juni in Berlin. Der Berliner Senat hat entschlossen, dieses Modellprojekt einzuführen. Es gibt 3 Trägerschaften, die jetzt insgesamt 36 Proben jeden Dienstag einmal prüfen. Und die Gesetzesänderung wurde ja bereits beschlossen und kann greifen. Die Bundesländer haben auf jeden Fall die Möglichkeit, dieses Drug-Checking nun auch jeweils einzuführen. Und das kann relativ zügig gehen. Also so zügig, wie so eine Rechtsverordnung erlassen wird, kann auch Drug-Checking dann auch in anderen Bundesländern modellprojekteweise umgesetzt werden.
Ach, das hört sich ja gut an. Das wäre dann ja tatsächlich mal was, was schnell geht. Das sind wir ja so sonst gar nicht so gewohnt von der Gesetzgebung. Die Schritte können eigentlich jetzt relativ schnell vollzogen werden, aber die Bundesländer entscheiden doch, wie das abläuft oder wie sie das durchführen wollen. Oder so habe ich das zumindest verstanden. Ist das richtig?
Es wurde jetzt ein neuer Sondertatbestand in § 4 des Betäubungsmittelgesetzes beschlossen. Und konkret schafft jetzt die Gesetzesänderung im Betäubungsmittelgesetz endlich mal die Grundlage dafür, dass die Bundesländer jeweils eigene Modellprojekte per Rechtsverordnung auf den Weg bringen können. Und das ist grundsätzlich jetzt auch eine Sache, die relativ zügig funktioniert. Also Rechtsverordnungen brauchen wesentlich weniger lang als ganze Gesetze, Bundesgesetze. Ich hatte mich hier sehr ausführlich vor diesem Podcast informiert über den Gesetzgebungsprozess, welche Schritte da einzuhalten sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, damit müssen wir es nicht mehr aufhalten, denn das Gesetz wurde beschlossen und jetzt können es die Bundesländer selber machen per Rechtsverordnung. Und wie gehen auf jeden Fall?
Aber dadurch, dass das Ländersache ist, kann das sein, dass dann manche Länder gar nicht mitmachen, dass sie sagen, nee, das wollen wir gar nicht haben bei uns? Oder wie schätzt du das ein? Sagst du, die Länder schreien jetzt alle Hurra, sagen, super, ich habe viele Ressourcen und wir machen mal Drug-Checking.
Ja, also hier steht auch nur, also soweit ich das vom Redaktionsnetzwerk Deutschland übernommen habe, dass ich habe die geschlossene Gesetzesänderung nämlich auf die Schnelle nicht gefunden. Also sie können heißt halt, dass sie es nicht müssen. Ich beziehe mich jetzt auf die Infos vom Redaktionsnetzwerk und die werden das ja richtig wiedergegeben haben. Also das heißt definitiv, dass es nicht überall in der Zukunft als Angebot verfügbar ist, weil es halt nur möglich ist, aber nicht sein muss.
Okay, also mal wieder so eine Kann-Verordnung, wo Länder sagen, nee, also die Ressourcen haben wir nicht, wir haben auch keine Gelder dafür, um sowas auf die Beine zu stellen, also lassen wir es. Weil das Ganze ist ja kostenfrei, das sehe ich richtig.
Ja, das ist richtig. Kostenfrei für die Konsumenten, aber wohl natürlich kostenpflichtig für die Gebietskörperschaften, die dies anbieten. Hier in Berlin ist es der Berliner Senat, das ist eine sogenannte Gebietskörperschaft, das ist am Ende jede Gemeinde, jeder Kreis. Es kann so gemacht werden, jetzt auf Basis von Rechtsverordnungen, die müssen dann natürlich im jeweiligen Bundesland beschlossen werden. Was die Kosten angeht, kann man sagen, dass es in Berlin beispielsweise, das war aber auch vor diesem Gesetz so, das Ganze zwischen 10 und 25 Euro kostet. Das hat früher das Zentrallabor Eschborn angeboten auch. Die hatten nämlich auch eine Erlaubnis, die man damals theoretisch auch brauchte, nach § 3 Betäubungsmittelgesetz. Hier, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, kostet der Test im Schnitt 10,70 Euro, den Berliner Senat. Es werden nämlich 36 Proben angeboten, jeden Dienstag. Und ich habe es jetzt mal hochgerechnet auf 52 Dienstage. Bei 200.000 Euro Kosten sind das um die 1.800 Tests. Also es kommt schon hin mit knapp 11 Euro pro Test. Das zahlt aber der Konsument halt eben nicht, sondern die Gebietskörperschaft, das Land.
Also die Länder müssen es finanzieren. So, die müssen die Gelder zur Verfügung stellen für dieses Drug-Checking, weil das macht ja keiner kostenfrei, logischerweise, ist ja ganz klar. Also da sehe ich schon wieder die erste Schwierigkeit. Da denke ich schon wieder, okay, die Länder haben wenig Geld, die haben wenig Ressourcen, die da zur Verfügung stehen. Wie viele Drug-Checking-Städte wird es denn überhaupt geben? Und es werden ja wahrscheinlich sowieso dann nur die größeren Städte sein, die das wahrscheinlich anbieten werden.
Ja, Christiane, das ist wahrscheinlich zu erwarten, dass eher die größeren Städte in den anderen Bundesländern machen, wo auch der politische Drive und Wille da ist, jetzt endlich mal öffentliche Angebote zum Drug-Checking einzuführen. Das ist ja ein lange, lange diskutiertes Thema. Ich habe mir auch mal die Historie dieses Themas genau angeschaut. Es gab schon Gesetzesinitiativen im Jahr 2010, die damals von der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, auf Antrag eingereicht worden sind, aber abgelehnt worden sind. 1995 scheiterten bereits Suchthilfevereine, die dann auch der Strafbarkeit, also strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ausgesetzt worden sind. Und das zeigt für mich, der Bedarf ist extrem hoch. Gerade jetzt mit der Cannabis-Legalisierung ist ja auch Prävention eine der tragenden Säulen für die Säule 1. Und da gehört es in meinen Augen auch dazu, das hatte Heino Stöber zum Beispiel sehr, sehr, sehr schön gesagt, dass wir generell das Momentum der Cannabis-Legalisierung nutzen sollten, den Umgang mit allen anderen Substanzen insgesamt gänzlich auf die Probe zu stellen und zu hinterfragen. Und dafür ist es jetzt Zeit. Und ich finde, mit der Einführung von Cannabis als Genussmittel bald und wenn auch nur über Anbauvereinigungen, gehört auch endlich ein liberalerer, gesundheitsorientierterer Umgang mit Drug-Checking-Möglichkeiten. Die müssen ausgebaut werden. Und am Ende jeder Konsument, der eine Ecstasy-Tablette, die vielleicht mit Strychnin vergiftet war, weniger konsumiert. Allein dieser Konsument könnte einen gesundheitlichen Schaden von weit über 200.000 Euro erfahren. Deswegen gibt es für mich da gar kein Halten. Da muss das Angebot massiv ausgebaut werden.
Absolut. Also da muss ich dir absolut recht geben. Das ist definitiv sinnvoll, das zu implementieren. Sag mal, du hast vorhin von Berlin erzählt, wo es das ja schon gibt. Hast du da was gehört? Wird das denn gut angenommen? Sind die immer voll ausgelastet, die Drug-Checking-Stellen, wo ich das abgeben kann?
Also soweit ich und meine Recherchen zu einem Schluss gekommen bin, kann sagen, ja, es wird sehr gut angenommen. Nur jede dritte Probe kann überhaupt angenommen werden, weil das Angebot wesentlich kleiner ist als die Nachfrage.
Okay. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich gebe da jetzt meine Droge ab, also die ich erstanden habe von dem Schwarzhändler meines Vertrauens. Lass die überprüfen, wie schnell kriegt er das Ergebnis? Wann kommt da das Ergebnis? Wie lange muss ich da warten?
Soweit ich das gerade richtig erinnere, wenige Tage. Ich glaube, nach 3 Tagen konnte man mit einem Ergebnis rechnen.
Okay, das heißt also, da muss ich diese Droge erstmal 2-3 Tage liegen lassen, bevor ich sie dann zu mir nehmen kann. Also muss man da so ein bisschen auf Vorrat schon
Umgang mit solchen Substanzen, dass man sie einnehmen wird und die wenigsten nehmen Ecstasy oder so, glaube ich, so spontan ein, dass sie 3 Tage nicht warten könnten.
Okay, alles klar. Da habe ich nicht genügend Erfahrung. Aber wieder was gelernt. Sehr schön. Was hältst du denn davon, wenn Drug-Checking-Stationen auch oder wenn eine Apotheke sowas übernehmen würde?
Das wäre natürlich sehr schön. Und ich sehe auch von Alexander hier lächeln, was Zuhörer nicht sehen können. Das finde ich, wäre einfach eine sehr sinnvolle, logische Fortsetzung des schon jetzt bereits existierenden Erlaubnistatbestands für Apotheken. In der Vorschrift von Paragraphen 4 ist es ja geregelt, dass Apotheken das dürfen. Was natürlich bedauerlich ist, dass es halt derzeit nur Apotheken in den Apothekenräumlichkeiten machen können. Was zum Beispiel für Apotheken möglich ist, und da gehört es auch hin, dass die Apotheken vielleicht mit, ich sag mal, ärztlichen mobilen, ambulanten Apothekermobilen auch vor Ort direkt am Festival sind und es dort anbieten, wo die Gefahren für die Konsumenten entstehen. Das ist Apothekern, soweit man sich die gesetzliche Grundlage dazu anschaut, nur im Rahmen ihrer angemeldeten Apothekenräumlichkeiten möglich. Und wenn man ein solches Apothekermobil nutzen wollte, gilt das nur für die Betriebserlaubnis für den jeweiligen Apotheker, dem sie erteilt worden ist. Und für die in der Erlaubnisurkunde bezeichneten Apothekenräume. Heißt also, wenn man schon den Luxus haben möchte, ein ambulantes Apothekermobil zu finanzieren, muss das auch alles noch ganz gesetzeskonform passieren. Und da wünsche ich mir, wenn wir einerseits Modellprojekte einführen, auch noch eine Liberalisierung für die Apotheker, weil die könnten das ja viel flächendeckender anbieten.
Sehr schön. Also ich sehe Alex im Hintergrund nicken die ganze Zeit. Natürlich sollte das auch der Übergang sein zu Alex, zu dir. Ganz klar, ich möchte nämlich jetzt in die Apotheke mit dir. Und hast du dir schon Gedanken gemacht, wie können sich Apotheken engagieren in Sachen Drug-Checking? Was können die da anbieten? Was für Möglichkeiten gibt's?
Ja, hallo Christiane. Ja, prinzipiell ist es erstmal so, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass wir Apotheker natürlich allein aufgrund unserer pharmazeutischen Kenntnisse die Möglichkeiten haben, solche analytischen Bestimmungen auch durchzuführen. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, der die Voraussetzung darstellt. Trotzdem muss man ganz klar sagen, wird es nicht möglich sein, was Lito auch eben ausgeführt hat, dadurch, dass es innerhalb der Apothekenbetriebsräume stattfinden muss, für alle Apotheken geltend zu machen. Es muss natürlich Interesse da sein und es muss natürlich auch die Logistik stimmen. Ja, muss der Platz da sein. Deswegen wird es sich automatisiert auf zentrierte, spezialisierte Apotheken, die in diesem Bereich natürlich auch tätig sind, also im Umgang mit psychotropen Substanzen. Und deswegen ist es für mich gerade so spannend, weil wir eine große Apotheke sind, die im Bereich der Schmerztherapie, die im Bereich der Therapie mit medizinischem Cannabis sehr, sehr viel arbeiten, sehr, sehr viel hantieren, viele Patienten haben, umso spannender, solche Modelle abzuschätzen. Ja, Drug Checking ist ja eins der zentralen Grundsätze, die wir in Zukunft auch flächendeckend anbieten müssen, gerade weil wir so eine große Konkurrenzsituation, muss man auch haben, zum Schwarzmarkt sehen. Ja, wir haben dort gefährliche synthetische Cannabinoide und gefährliche Begleitsubstanzen, mit denen psychotrope Substanzen gestreckt werden und dadurch auch zu großen gesundheitlichen Risiken führen beim Patienten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Apotheken, die schon jahrelang Umgang auch mit psychotropen Substanzen haben, zu überlegen, sich da auch zu engagieren. Zum zweiten Teil deiner Frage. Es ist natürlich ganz wichtig, erstmal abzuschätzen, wie ist es umsetzbar in der Apotheke und welche Apotheken haben natürlich ein Interesse daran. Ja, da gehört ja einiges dazu. Rechtlich gesehen können wir es. Rechtlich gesehen haben wir die Möglichkeit, nach Betäubungsmittelgesetz psychotrope Substanzen anzunehmen, zu testen, analytisch, auch zu vernichten, je nachdem, und können damit umgehen.
Würdest du dann, also wenn ihr das jetzt in eurer Apotheke machen würdet, dieses Drug-Checking, ihr habt die Räumlichkeiten, ihr habt alle Voraussetzungen, die ihr erfüllt, würdet ihr dann alle Drogenarten checken oder sagt ihr, nee, lieber nur Cannabis, weil mit Cannabis kennen wir uns einfach super gut aus und ich würde lieber nur Cannabis überprüfen?
Prinzipiell würde ich da erstmal keinen Unterschied drunter setzen. Ich würde sagen, wir haben natürlich die Expertise über die Jahre gesammelt mit medizinischem Cannabis. Trotzdem muss man natürlich sagen, haben wir auch viele andere psychotrope Substanzen, mit denen wir in der Apotheke umgehen. Sei es Opioide, die auch im Schwarzmarkt vorherrschend sind, aber auch Kokain. Kokain ist ja auch ein ganz bekanntes Beispiel einer Substanz, die in wenigen Apotheken als Rezepturarzneimittel hergestellt wird, die aber in der Apotheke vorkommt. Ja, und da gibt es verschiedene Testmöglichkeiten, wo wir auch hier ein Drug-Checking betreiben könnten. Ja, sei es eine NIR-Methode, also über spektroskopische Verfahren, aber auch andere analytische Methoden. Deswegen bin ich erstmal nicht besonders eingeschränkt auf eine psychotrope Substanz, sondern wir sollten es flächendeckend und natürlich dann auch flächendeckend im Bereich der psychotropen Substanzen anbieten können. Auch ein wichtiger Punkt ist Finanzierung, Ressourcenbereitstellung. Meiner Meinung nach bietet es sich zwangsmäßig an, Apotheken damit einzubeziehen, weil die Apotheken, wie gesagt, die notwendige Expertise aufweisen. Trotzdem muss man natürlich zwei Optionen abschätzen. Zum einen Resourcing und zum anderen natürlich auch Logistik. Wie es Lito auch schon angesprochen hat, wir müssen auch eine Liberalisierung in gewisser Form unserer Apothekengesetzlichkeiten schaffen. Denn eine zwangsweise Überprüfung innerhalb der Apothekenbetriebsräume, das ja nicht an einen Apotheker gebunden ist, wie das BTM-Gesetz sagt, sondern an die öffentliche Apotheke oder an die Krankenhausapotheke, also an die Räumlichkeiten, das ist der essentielle Punkt, der uns Schwierigkeiten bereitet, wenn wir sowas in einer Mobilität anbieten können oder in externen Räumlichkeiten, wie eine externe Betriebsstätte oder eine Möglichkeit der logistischen Vereinfachung, dann haben wir hier auch natürlich viel gezieltere Möglichkeiten, um zu Ballungspunkten zu kommen, wie zum Beispiel zu Festivals oder zu anderen Bereichen, wo halt ein großer Umschlag auch von psychotropen Substanzen ist.
Absolut, ja. Also das mit dem Test oder Apothekenmobil für Drug-Checking, diese Idee von Lito fand ich super. Das ist natürlich
innovativ.
Sehr gut. Damit sehr innovativ, aber leider noch nicht mit unseren Gesetzmäßigkeiten zu machen. Da ist Lito dann gefragt. Da muss Lito dann, glaube ich, was tun für die Apotheken.
Die Liberalisierung des gesetzlichen, ich sag mal, Gerüstes für Apotheken, der ist in meinen Augen und also primär auch in den Augen anderer Juristen sowieso auch verfassungswidrig. Wenn wir jetzt wirklich für die Gesundheit, die ja ein maßgeblicher Grund für die Liberalisierung der Drogenpolitik ist, wenn wir diese Gesundheit anführen, dann muss es doch den Apotheken im Rahmen ihrer Berufsfreiheit möglich sein, dem Auftrag ihrer Berufung gerecht zu werden, die Gesundheit von Menschen zu fördern und insbesondere aber auch den Konsumenten, die ja schon bewusst den Umgang wählen, den bewussten Umgang auch zu erleichtern, nicht diesen mit viel mehr Gefahren verbundenen heimlichen Konsum unkontrollierter Substanzen. Und da ist das Gesetz mal wieder einfach hinter der Lebensrealität zurück. Und das sollten wir im Zuge der Cannabis-Legalisierung auf jeden Fall noch weiter pushen. Ich habe mir auch angeschaut, kann man denn dieses Drug-Checking auch auf Cannabis übertragen? Und das wäre noch eine Frage, Alex, ist es denn überhaupt darstellbar für 10 Euro auch zum Beispiel auf diese ganzen für Cannabis relevanten Gefahren eine Art Testung vorzunehmen?
Ja, da müssten wir natürlich schauen, inwieweit sowas ressourcentechnisch möglich ist. Wir haben ja jetzt schon im COA für Cannabisblüten, für Cannabisextrakte, mikrobielle Qualitätsstandard, Pestizidanalysen. Wir haben Schwermetalluntersuchungen. Das sind natürlich Verfahren, die jetzt nicht mit einem einfachen NIR-Gerät zu ermöglichen sind, sondern da brauchen wir Möglichkeiten der schwierigeren und teureren analytischen Prozesse, sei es eine Massenspektrometrie, ob das eine LC-MS oder eine GC-MS ist, aber auch natürlich eine HPLC, die als zentrales Instrument natürlich für eine analytische Untersuchung gilt. Hier könnte man aber zum Beispiel zusammenarbeiten. Ich sehe es auch nicht unbedingt zwingend an, dass wir den Fokus darauf legen, als Apotheken einzeln Drug-Checking anzubieten, sondern wir könnten innerhalb einer Modellregion ein Modellprojekt starten mit 2, 3, 4 verschiedenen großen Apotheken, die sich in diesem Bereich engagieren und die zusammen zum Beispiel über ein HPLC-Gerät verfügen und dann natürlich zusammen eine analytische Testung anbieten. Das ist zum Beispiel was, wo ich viel, viel mehr sinnvoll gerade bei teuren Analysen sehe, wie Pestizide, wie Schwermetalle. Schwermetalle immer noch ein heikles Thema im Bereich des Schwarzmarktes. Das würde ich als ganz zentral ansehen, hier natürlich eine Zusammenarbeit und eine Stärkung innerhalb der Apothekerschaft auch mit anzunehmen, weil wenn jeder Apotheker da alleinig vorgeht, sehe ich es nicht besonders sinnvoll an.
Interessante Frage von dir, Nito, die du gestellt hast, weil die Finanzierung, das interessiert mich natürlich auch, ne? Rechnet sich das nachher überhaupt für die Apotheke und an die Personalressourcen, die ich dann zur Verfügung stellen muss? Das muss ja irgendwo auch alles vergütet werden, weil sonst macht eine Apotheke das ja nicht auf Dauer. Ne? Also das ist nach wie vor das Problem. Ne? Wie wird das bezahlt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass wir nicht die Ressourcen haben, dass jeder Apotheker auf sich allein gestellt Drug-Checking anbieten kann. Ja, da haben wir einfach viel zu teure Analysegeräte, die wir benötigen. Wir können natürlich einfache Analysen, wenn es um Quantitätsbestimmungen oder qualitative Analysen angeht, mit einer NIR-Methodik testen. Das wäre möglich. Aber wie Lito kurz angesprochen hat, kommen wir in speziellere Dinge wie synthetische Cannabinoide, ja, wie Konzentration, wo wir im Bereich von 60-80% liegen, kommen wir zu verschiedenen Produkten innerhalb dieses Segments, Haschischprodukten, Produkten, kommen wir in den Bereich Kokain oder andere psychotrope Substanzen, sind die halt nicht mehr einfach in den häufigsten Fällen mit einem NIR-Gerät zu bestimmen. Okay. Sondern wir brauchen analytische Methoden und das würde mindestens eine HPLC bedeuten.
Genau.
Die ist sehr, sehr teuer. Das heißt, Ressourcenbereitstellung würde nur sinnvoll sein, meiner Meinung nach, wenn man innerhalb eines Modellprojektes einen Zusammenschluss verschieden großer Apotheken zieht und sich demnach das Drug-Checking eines bestimmten Gebietes aufteilt. Da dem geschuldet ist natürlich, dass wir eine gesetzliche Liberalisierung oder eine gesetzliche Änderung anstreben, dass es an einen Apotheker gebunden ist und nicht an die Apothekenbetriebsräumlichkeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach völlig legitim ist, ob wir es innerhalb der Apothekenbetriebsräume machen oder außerhalb. Denn wir sind Apotheker innerhalb der Apothekenbetriebsräume und außerhalb der Apothekenbetriebsräume.
Definitiv.
Und das ist unsere Expertise, die wir in die analytische, qualitative und quantitative Analyse mit einbringen. Mhm. Und demnach sehe ich es als wichtig an, dass wir Ressourcen sparen können, dass eine Zusammenarbeit innerhalb der Apothekerschaft eines bestimmten Gebietes vorliegt. Denn auch nur so ist ein mögliches Angebot abzudecken. Ja, wenn wir die Nachfrage ansehen, die dadurch entstehen würde, das ist durch einzelne Apotheken nicht leistbar. Ja, das ist nicht leistbar, sondern es kann nur aus einem Zusammenschluss passieren. Und der Zusammenschluss wird aus erfahrenen Apotheken, die im Umgang zum Beispiel mit psychotropen Substanzen stehen oder die über eine gewisse Größe auch verfügen, um auch eine gewisse Expertise auch mit einzubringen.
Finde ich einen sehr guten Ansatz. Sag mal, sollte da dann auch quantitativ geprüft werden? Also ob auch wirklich nicht zu viel THC drin ist, sollte das auch stattfinden? Was meinst du? Oder nur qualitativ?
Meiner Meinung nach sollte auch auf jeden Fall die quantitative Analyse mit angestrebt werden. Prinzipiell ist es so, wir haben natürlich erstmal die Identitätsbestimmung als wichtiges Element. ist die Substanz vorhanden oder ist die Substanz nicht vorhanden. Trotzdem sollte man natürlich, gerade wenn man Unterscheidungspunkte im Bereich des Haschischs und im Bereich der Cannabisblüten oder Cannabis-Vollspektrum-Extrakte erkennen möchte, natürlich auch die quantitative und die Reinheitsmethode bestimmen. Wir haben nach den Arzneibüchern die Identität, die Reinheit und den Gehalt, das sind die drei essentiellen analytischen Methoden. Und diese drei sollten auch im Zuge eines Drug-Checking mit angestrebt werden. Und dann gibt es natürlich speziellere Untersuchungen, wenn wir, wie gesagt, auf Methodiken wie Schwermetalle, wie Pestizide, es gibt unglaublich viele Pestizide, ja, testen wollen oder auf Synthetika, dann ist es natürlich aufwendigere Verfahren hier anzustreben. Und dann sprechen wir schon von Massenspektrometrie oder anderen Verfahren, die auch leistbar sind, aber nur in einem Verbund, in einem Apothek.
Ja. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Also finde ich sehr spannend, das so anzugehen. Meinst du auch, das wird von Usern angenommen, dass die ihre Drogen in die Apotheke bringen? Oder gibt es da eine größere Hemmschwelle, als jetzt zu so einem Drug-Checking-Stelle, wie auch immer die heißen, hinzugehen? Meinst du, das wird angenommen?
Ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass das Drug-Checking einen ganz, ganz wichtigen Punkt und einen ganz, ganz wichtigen Faktor auch für die Patienten spielen wird. Dadurch, dass es einfach oftmals Patienten gibt, die in verschiedenen Kreisen auch unterwegs sind, ja, aus einem bestimmten Milieu auch stammen, oftmals auch in Kontakt kommen mit Schwarzmarkt-Cannabis oder mit anderen psychotropen Substanzen. Und trotzdem haben die Patienten natürlich ein ganz wichtiges Interesse daran, zu sehen, was haben sie im Blut, was für Cannabinoid, was für andere psychotrope Substanzen aus rechtlicher Sicht, aber natürlich auch aus ihrem eigenen Interesse und auch für die Patienten, die nicht Patienten sind. Das heißt, für Freizeituser ist es natürlich ganz essentiell zu erkennen, was habe ich überhaupt eingenommen, ja, welche psychotropen Substanzen, wie sind sie verunreinigt und was für Inhaltsstoffe habe ich in mir. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wovon ich ausgehe, dass der sehr, sehr stark angenommen wird. Lido hat es kurz angesprochen, dass es bisher jetzt in den Modellregionen sehr, sehr gut angenommen wird. Also die Nachfrage ist deutlich größer als die Angebotsleistung, die gehandhabt werden kann. Deswegen finde ich es als essentiell, dass wir uns da unterstützen und dass wir das in Deutschland flächendeckend anbieten. Wir müssen natürlich noch drauf schauen, wie können wir das medizinisch gesehen, wenn wir von medizinischem Cannabis beispielsweise sprechen, darstellen. Wenn wir uns jetzt Datenbanken anschauen zu verschiedenen Produkten, was testen wir, wie testen wir es, und dann, wenn wir da natürlich ein schlüssiges Konzept entwickelt haben, kann man auch Drug-Checking einheitlich durchführen.
Genau, aber die Räumlichkeiten werden dann natürlich getrennt sein. Das wird in separaten Räumlichkeiten natürlich sein, weil das macht natürlich keinen Sinn, wenn die in die Offizien dann User kommen und ihre verschlandenen Drogen abgeben, denke ich mal. Na, also von daher, Alex, super Informationen. Ich fand deine Ideen total klasse, sich da zusammenzutun und zusammenzuschließen. Und ob das jetzt ein HPLC ist, ich meine, das kostet irrsinnig viel Geld. Das kann man nur im Zusammenschluss machen. Wäre natürlich sinnvoll, wenn sich da Modellregionen zur Verfügung stellen würden und sagen, wir packen das einfach mal an, ne, so als Apotheke, dass die einfach schon mal anfangen mit einem Konzept und sagen, hier, das Ding steht, wir können eigentlich loslegen. Und das wäre ein guter Vorstoß, würde ich mal sagen. Leto, gibt es da irgendwelche Probleme? Siehst du da Probleme, wenn jetzt eine Apotheke oder Apotheke sich zusammenschließen und sagen, komm, wir machen das zusammen, wir schaffen uns die entsprechenden Analysegeräte an und beteiligen uns mal an dem Drug-Checking. Wie siehst du das?
Also ich denke, es sollte eine gesetzliche jetzt Möglichkeit geben, dass auch Apotheken im Rahmen dieser Modellprojekte, genauso wie gemeinnützige Gesellschaften oder eingetragene Vereine, an den Modellprojekten teilnehmen können. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sich da auf jeden Fall auch Apotheken neben diesen besagten Organisationen an dem Modellprojekt beteiligen, damit das auch ressourcenseitig und logistikmäßig abgewickelt werden kann.
Ja, also ich bin jetzt tatsächlich wesentlich schlauer als vorher. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich hatte wenig Ahnung vom Drug-Checking. Ich wusste, dass man sich, dass man seine Drogen checken lassen kann. Aber wie das nun genau abläuft und was für Möglichkeiten es gibt, kannte ich nicht. Es sind viele Ideen aufgekommen. Ich würde mal sagen, Apotheken sollten sich in jedem Fall einbringen. Der Vorstoß ist sehr gut und ich denke, wahrscheinlich muss man es einfach anpacken und sagen, wir wären bereit und würden das gerne tun. Also Von daher, ja, bedanke ich mich für eure Informationen und vor allen Dingen auch bei Litu für die rechtliche Einschätzung. Das war auch nochmal ganz hilfreich. Was ist überhaupt rechtlich möglich oder was ist Voraussetzung noch? Und wie ich rausgehört habe, wir können loslegen. Es gibt da keine Hindernisse mehr. Wolltet ihr noch irgendwelche Ideen oder Anregungen loswerden?
Ich hätte noch einen Punkt, Christiane, was uns Apotheker natürlich auch immer im Fokus steht, ist natürlich der Punkt, dass wir ja ein Ziel verfolgen dahinter. Ja? Und wir arbeiten mit psychotropen Substanzen. Wir wissen, was für Nebenwirkungen psychotrope Substanzen unter Umständen mitbringen können, auch wenn man sie medizinisch anwendet, ja, wenn man sie in hohen Dosierungen anwendet, gerade jetzt im Cannabis-Bereich, im Cannabis-Blütenbereich, du verfolgst den Markt selber. Wir haben extrem starke, potente Genetiken mit über 30% THC auf dem Markt. Da ist es so, dass wir prinzipiell eine Kontrollierung einführen sollten und müssen auch. Und das Ziel ist natürlich, Risiken zu minimieren, ja, also Harm Reduction ist eins der zentralen Punkte, die wir mit beachten müssen und warum ich es auch als essentiell anfinde, dass Apotheken sich damit einbringen sollten. Ja, das wäre mein Schlusswort dazu.
Also ja, absolut. Also ich kann da nur der ganzen Sache absolut beipflichten, was du gerade gesagt hast. Besonders auch diese Hochprozenta, diese 30-prozentigen Sorten zum Beispiel, das ist viel zu hoch. Ich habe jetzt gerade mich mit Holländern unterhalten, die ja eine jahrzehntelange Erfahrung haben mit Cannabis im Freizeitkonsum. Und die erzählten mir, dass es da ganz unüblich ist, solche hochprozentigen Sachen überhaupt zu sich zu nehmen. Also auch auf dem Schwarzmarkt nicht die Konzentration gar nicht so hoch, wenn ich jetzt nichts Verschnittenes habe. Deswegen, dass also teilweise diese Hochprozenter sind da wirklich absurd und da hast du absolut recht. Da gehört noch viel Aufklärung dazu, dass man jetzt nicht immer nur das Hochprozentige nutzen sollte, sondern eine gute Kombination und schönes Terpenprofil. Ne? Das macht manchmal mehr Spaß, würde ich mal sagen. Sehr gut. Ja, Mensch, ich bedanke mich bei euch beiden. Also ganz toll. Ich weiß jetzt wirklich sehr viel mehr. Und das war nochmal ein schönes Schlusswort von dir, Alex. Das fand ich nochmal sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und Lido, ich bedanke mich bei dir für deine rechtliche Einschätzung. Das war auch nochmal ganz wichtig, weil das wusste ich gar nicht, dass man eigentlich schon gleich loslegen kann. Ich dachte, das dauert jetzt erstmal wieder ein paar Jährchen, bis das dann losgeht. Aber so ist das sehr, sehr angenehm, sehr schön. Toll. Ja, schön, dass ihr meine Gäste wart. Ganz toll, interessantes Gespräch. Ich denke mal, die Hörerschaft wird das sehr interessieren, weil das ein ganz aktuelles Thema ist. Also vielen Dank euch. Danke, Lito. Danke, Alex. Wir sprechen uns bestimmt mal wieder, denke ich. Also wird mit Sicherheit wieder das eine oder andere Thema geben, wo wir uns dazu austauschen werden. Ich sag euch beiden jetzt erstmal tschüss.
Tschüss,
Alex.
Tschüss,
Lito. Ich fasse noch einmal zusammen. Beim Drug-Checking können Interessenten Drogen wie Cannabis, Ecstasy, Speed, Koks und LSD auf Reinheit und Zusammensetzung testen lassen. In Berlin ist Drug-Checking bereits möglich. Lauterbach will das bisherige Verbot des Drug-Checking aus dem Betäubungsmittelgesetz streichen. Welchen Regeln das Verfahren dann unterliegt, sollen die Bundesländer selbst entscheiden. Da Berlin schon als Modellregion für Drug-Checking seit Juni am Start ist, könnten andere Modellregionen schnell nachgezogen werden. Rechtlich bestehen hier keine Hindernisse mehr, hat Lido erklärt. Im Betäubungsmittelgesetz ist also alles vorbereitet und Rechtsverordnungen könnten schnell umgesetzt werden. Länder können, müssen aber nicht die Möglichkeit zum Drug-Checking zur Verfügung stellen. Die Kosten dafür werden von den jeweiligen Bundesländern übernommen. Lito meint, dass im Zuge der Säule 1 der Legalisierung im Sinne des Jugendschutzes und der Prävention Drug-Checking unbedingt eingeführt werden sollte. Beide sind sich einig, dass Apotheken sich an dem Thema Drug-Checking auch beteiligen sollten. Allerdings müssten dafür einige Gesetze in der Apothekenbetriebsordnung verändert werden. Das Know-how wäre sicherlich vorhanden. Fakt ist, eine Apotheke ist berechtigt, psychotrope Substanzen anzunehmen, zu testen und gegebenenfalls zu vernichten, erklärt Alex. Allerdings sollte Drug-Checking in der Apotheke nicht an die Apothekenräumlichkeiten gebunden sein. Voraussetzung wäre ganz klar eine Liberalisierung der Apothekengesetze. Ein Apotheken-Drug-Checking-Mobil wäre natürlich eine sehr innovative Idee, aber im Moment leider noch nicht umsetzbar. Eine weitere Idee wäre der Zusammenschluss mehrerer Apotheken, die sich gemeinschaftlich ein Analysegerät wie ein HPLC anschafft, also ein Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatograph. Für Patientinnen und Patienten und auch für Konsumentinnen und Konsumenten schlägt Alex das sogenannte Harm Reduction vor. Diese Schadensminderung wird eingesetzt, um die negativen Folgen des Freizeitkonsums, aber auch der Arzneimittelabhängigkeit in der Konzentration zu verringern. Diese Schadensminderung soll die nachteiligen Folgen des Drogenkonsums reduzieren. Programme zur Schadensminderung werden mittlerweile in verschiedenen Regionen der Welt eingesetzt. Im Jahr 2020 verfügten etwa 86 Länder über ein oder mehrere Programme zur Schadensminderung, also Harm Reduction Programme. Dieses interessante Gespräch mit Alex und Lito hat mir einen guten Einblick gegeben in das Thema Drug Checking. Egal, ob es die rechtliche Betrachtung ist oder die innovativen Ideen der beiden, mir hat es ganz klar gezeigt, dass Drug Checking bundesweit eingeführt werden sollte. Es ist ein wichtiges Tool für den Jugendschutz und die Prävention. So, wir hören uns jetzt erst wieder im September, denn ich werde eine kleine Sommerpause einlegen. Aber dann geht es natürlich weiter mit dem Hanfgespräch. Bis dahin hört doch nochmal gerne in die alten Folgen rein, denn gerade die Stimmen der Patientinnen und Patienten, aber auch der Ärzte und der Apotheker, mit denen ich gesprochen habe, müssen gehört werden. Und nicht zu vergessen die Folge mit der Psychologin Petra Dahl, die einen interessanten Einblick in die Hürden der MPU gibt. Wie immer findet man alle Folgen auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.